Aha, wunderbar. Vielen Dank. Stehe sonst im Dunkeln. Ich meine, geht ja auch um das Hören, ne? Aber das Sehen gehört auch dazu. Möchte auch sogar am Anfang beten einfach. Und ich bin nicht so der Freund unbedingt, der so sagt, Mensch, ich bete was vor und wir plappern was nach. Aber vielleicht könnt ihr das einfach heute mal machen. Weil ich glaube, der Heilige Geist war hier und ist hier und hat heute Morgen angefangen. Und dass wir ihn einfach so persönlich ihm einladen und sagen, Herr, tu du dein Werk in meinem Leben. Lass uns das einfach mal so sprechen. Heiliger Geist, tu du dein Werk in meinem Leben. Heiliger Geist, tu du dein Werk in meinem Leben. Amen. Ich habe diese Tage oder auch in den letzten Wochen öfters mal das so selber an mich rangehört oder gesagt bekommen, wenn jemand so einen besonderen Anlass hat, Geburtstag oder Silberhochzeit, goldene Hochzeit, dann gratuliert man ihm. Man schickt ihm eine Karte oder man wünscht ihm einfach alles Gute auf deinem neuen Lebensweg, in dein neues Lebensjahr, auf deinem Weg. Gottes Segen auf deinem Weg. Das hören wir so, wenn wir Geburtstag haben. Und ja, ich habe das auch vor kurzem erst gehört. War eine runde Sache und da haben das viele zu mir gesagt, alles Gute, Gottes Segen auf deinem Lebensweg. Diese Woche bin ich auch gegangen, also ich bin im Schichtbetrieb und morgens laufe ich dann mit dem Hund so eine Runde, manchmal mehr, manchmal weniger. In der Woche habe ich mir auch mal richtig Zeit genommen, es war so ein schöner Tag, alles war verschneit in Seelbach und habe mir eine neue Runde ausgesucht, bin mit dem Hund eben Gassi gegangen. Und dort waren auch verschiedene Wege, die ich gehen konnte. Es gab so einen Schotterweg, der war so ziemlich der Standardweg. Der war breit und der war fest und der war gut. Und man wusste so ungefähr, wo der wieder rauskommt. Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ein Weg, der ging so ein bisschen steil bergauf, bisschen abseits. Da war dann auch mal so ein Baumstumpf oder ein Stein. Eine Baumwurzel hing dann da so rüber oder ein Baum war abgeknickt von den Schneemassen. Aber irgendwie hatte der Weg was. Der Weg, der war besonders. Er war einzigartig und es hat mir einfach gefallen. Ich bin dann auch so hochgekommen, irgendwie so an den Bergkamm, sage ich mal, oder Hügelkamm in Seelbach, ne? So mancher Schweizer würde jetzt schmunzeln, aber für mich sind das ja Riesenberge hier, ne? Als Kieler Sprotte. Kam dann so auf diesen Kamm und hatte auch eine Aussicht genossen dann so über Seelbach, über das Tal, in so ein anderes Tal hinein. Und war dann so richtig zufrieden. Mensch, so einen neuen Weg. Erst war er so ein bisschen schwer, aber der hatte was. Und da kam was Gutes bei raus. Ja, die Woche war ich auch bei einer Beerdigung in Emmendingen oder in Malderdingen. Ein alter Bruder ist verstorben. Und auch dort wurde so sein Lebensweg nochmal so geschildert. Wurde vorgelesen, wurde vorgetragen von der ältesten Tochter. Vier Töchter hatte er gehabt. Und auch dort hörte ich diesen Weg, hörte ich von einem Weg, hörte ich von seinem Lebensweg, von dem, wie er bewahrt wurde, wie er sein Leben gestaltet hat. Ja. Und auch an solchen Anlässen redet man über einen Lebensweg, über einen Weg. Auch ein deutschsprachiger Popsänger sang mal ein Lied oder singt es auch immer noch. Xavier Naidoo sagt in seinem bekannten Lied, dieser Weg. Er redet von diesem Weg. Er sagt, dieser Weg wird nicht einfach sein. Er wird steil und schwer. Aber er lohnt sich, so mit meinen Worten. Aber er ist gut. Es kommt was Gutes bei raus. Jetzt könnt ihr zweimal raten oder dreimal. Jesus sagte auch was. Auch was über einen Weg. Er sprach von zwei verschiedenen Wegen, den jeder Mensch gehen muss. Oder den jeder Mensch geht. Zwei unterschiedliche Wege. Und die finden wir in Matthäus 7, ab Vers 13. Und dort heißt es, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wenn ich diese Bibelstelle lese, dann sehe ich vor mir immer dieses eine brennende, eingeprägte Bild, dass ich von klein auf, weil ich schon mit 10, 11 Jahren kam ich in die Gemeinde Gottes in Kiel und da hing dieses Bild an der Wand. Und dieses Bild hat mich beschäftigt. Wenn die Gebetsstunde langweilig war, wenn die Bibelstunde langweilig war, wenn der Gottesdienst langweilig war, dann habe ich mir dieses Bild angeschaut. Dieses Bild. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Ja? Der schmale Weg ist das hier ein bisschen unscharf, obwohl das in einer guten Auflösung ist. Und der breite Weg. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Bild. Hat es vielleicht sogar zu Hause in seinem Wohnzimmer. Vielleicht hing es auch mal hier. Die alten Gemeindehasen. Aber dieses Bild ist eigentlich sowas. Wenn ich diese Bibelstelle lese, dann sehe ich dieses Bild vor mir. Der breite Weg, ja, der Welt und der schmale Weg der Christenheit. Und was sagt Jesus? Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Aus heutiger Sicht stelle ich mir echt die Frage, ist der Himmel denn mit so ein paar Menschen gefüllt? Hier sehen wir so ein paar, zwei, drei am Anfang und dann hin und wieder mal so kleckerweise so ein paar Peoples. Und der breite Weg, der ist so voller Menschenmassen, die Häuser sind voll, die Gasthäuser sind voll. Ist der Himmel denn so klein, so schmächtig? Ist die Hölle überbevölkert und der Himmel so eine kleine Schar? Und Johannes hilft mir da mit seiner Offenbarung. Und es steht in Offenbarung 7, Abvers 9. Er hat diese Schau in den Himmel. Gott hat ihm das prophetisch gegeben. Nach diesem allem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen, waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagten, das Heil ist unseres Gottes, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Diese Schau gefällt mir besser. Eine unzählige Schar, eine Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, aus allen Völkern und Rassen. Und ja, hat der eine jetzt recht, hat der andere Unrecht? Ist Johannes da ein bisschen abgedreht und hat da so seine Vorstellung gesagt? Wer hat nun recht? Jesus, Johannes? Ich glaube, dass der Himmel unzählbar voll ist, so wie es hier steht. Und dass Jesus und Johannes sich hier nicht widersprechen. Es ist eine Einheit. Das ganze Wort Gottes ist eine Einheit. Und ich glaube, dass der Himmel groß ist, so wie es hier steht. Unzählbar. Eine Riesenschar, die niemand zählen kann. Das kommt immer näher. Kann man das irgendwie testen? Ah ja, das ist super. Ja, der Himmel ist groß. Also komme ich zu dem Ergebnis, Jesus ging es hier um was ganz anderes. Es ging jetzt nicht darum, die Masse abzustecken und zu sagen, das ist klein, der Weg ist schmal und es sind wenige, die dem folgen und der Himmel ist klein und schmal gehalten. Nein, ich glaube, Jesus ging es hier um was ganz anderes. Diese zwei Wege sind ganz anders irgendwie zu verstehen. Wenn wir diesen Vers mal im Zusammenhang sehen, sehen wir Jesus in einer seiner größten Predigten eigentlich überhaupt. Matthäus 7, es steht in der Bergpredigt, also es ist im Zusammenhang in der Bergpredigt zu sehen. Bergpredigt fängt ja Matthäus 5, 6 und 7, also diese drei Kapitel, ist die komplette Bergpredigt von Jesus. Und dort ist eigentlich so seine größte Botschaft an seine Jünger, an das Volk, an seine Nachfolger, die er spricht. Und wir kennen vielleicht einige Stellen daraus. Es fängt an mit, selig sind die Friedensstifter, selig sind die verfolgt werden und so. So fängt die Predigt an. Und er stand auf diesem Berg und ja, es zieht sich so Ganz viel bekannte Verse, die man vielleicht schon mal gehört hat, ziehen sich so durch diese Bergpredigt durch. Er redet über das Verhältnis zu Gott, er redet, wie wir beten sollen, er redet über kindlichen Glauben, dass wir vertrauen sollen, dass Gott unser Versorger ist. Das kommt alles in dieser Bergpredigt drin vor. Und sie ist wirklich gewaltig. Und es lohnt sich, diese Bergpredigt mal wirklich am Stück durchzulesen und zu sehen, hey, was hat Jesus da eigentlich alles gesagt in seiner wichtigsten Predigt? Oder eine in seiner wichtigsten Predigten. Jesus spricht so von dieser kindlichen Gewissheit, dass Gott alles sieht und dass er weiß, was seine Kinder brauchen. Aber Jesus redet auch vom Einhalten von Gesetzen. Und wir sehen in dieser Bergpredigt, wie er über Gesetze redet und zum Beispiel Erfüllung des Gesetzes, was ist Ehebruch, was ist Gesetz, was ist falsches Schwören, was ist Vergelten. Er redet auch über Gesetze, was ist Töten. Und die Pharisäer hatten ja so die Gesetzeslatte so auf ihrem Niveau gesteckt. Also sie waren so wirklich die Instanz, ja, jemand, der so ihnen nacheiferte und so lebte, wie sie vorgelebt haben. Ja, der ist Gottes Gerechtigkeit. Das war so vorrangig und das war auch so die Lehre im jüdischen Volk. Und jetzt kommt ein neuer Prophet, stellt sich dahin und sagt, hey, wenn du die Frau schon ansiehst, hast du schon Ehebruch gemacht, ja? Oder wenn du in deinem Herzen etwas Böses gegen deinen Bruder hast, bist du schon ein Mörder. Und er legt die Latte viel höher, als die Pharisäer und die Schriftgelehrten eigentlich zu der Zeit schon gemacht hatten. Es war schon für die Menschen fast unerreichbar. Und jetzt kommt Jesus, der neue Prophet, stellt sich hin und sagt, hey, das ist alles, ist zwar okay, aber mein Niveau ist eigentlich viel höher. Jesus sagt, dass nicht alle den richtigen Weg gehen. Er sagt dann weiter, nicht jeder, der sagt Herr, wird in das Reich Gottes eingehen, sagt er in diesem Zusammenhang. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also er redet hier in erster Linie um Gerechtigkeit. Er geht auch gegen diese Gerechtigkeitssinn der Pharisäer an, gegen diese Gerechtigkeit aus Geboten, aus Gesetzen, aus Einhalten von Werken. Das, was so äußerlich war, das, was die Pharisäer so verkündigt haben. Und da ging er gegen an, ganz intensiv in dieser Predigt. Er nennt sie sogar getünchte Gräber. Ja? Ja, das sagt mal einer zu dir. Du bist tot innerlich. Das ist nur außen, das ist alles nur Fassade. Und das hat er ihnen eigentlich so gesagt. Nicht direkt hier, aber auch später. Er hat sich immer mit diesen Pharisäern so auseinandergesetzt. Und er stellt eine goldene Regel auf. Und die finden wir in Vers 12 davor. Er setzt die Latte wirklich hoch und dann stellt er noch eine goldene Regel auf. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also alles, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Und darin ist die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. In anderen Worten, darin werdet ihr Gerechtigkeit. Darin sieht man, dass ihr gerecht seid. Wenn ihr das macht, und das war schon ein hoher Level, den Jesus da stellt, ein hoher Anspruch. Also diese zwei Wege, der schmale, enge und der breite, Weite steht irgendwie im Zusammenhang mit dem Verhältnis untereinander, mit dem mitmenschlichen Leben. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt, sagt er. Das ist das Gesetz und der Propheten. Also Jesus ging es in dieser Bergpredigt um etwas anderes. Und das wollen wir heute Morgen ganz kurz auf den Grund gehen. Was hat Jesus hier gemeint? Das können wir jetzt alles so schnell abhaken und sagen, okay, gut, ich soll meinen Bruder lieben. Wenn es mal Streit gibt, dann gehe ich halt hin. Ja, ich glaube, Jesus ging es hier viel tiefer noch. Der Mensch, der will von Natur aus zurück zu Gott. Es ist die Natur und der Mensch sucht. Er ist ein Suchender. Und wenn er Gott noch nicht gefunden hat, dann bist du auf der Suche. Weil wenn du Gott noch nicht gefunden hast, dann bist du auf der Suche. Du bist auf der Suche. Und der Mensch lässt sich viel einfallen, diese Suche, in dieser Suche tätig zu sein. Er geht alles Mögliche an. Da wird alles Mögliche angezapft, weil er ein Suchender ist. Weil er eigentlich in seinem Herzen schreit nach Gott und sucht nach Gott, nach dieser inneren Zufriedenheit. Gott, Gott, still meine Sehnsucht. Und Gott gab dem Volk Israel eben dieses Gesetz, Mose auf dem Berg. Es gab eine gewisse Latte. Es gab ein gewisses Niveau, wo sich das Volk dran richten sollte. Aber eigentlich hat Gott dieses Gesetz nur gegeben, um auch zu sehen, hey, wo ist Übertretung? Wo ist Schuld? Ne? Wenn wir Auto fahren, ja, wer fährt von euch Auto? Dann kennt ihr alle die Verkehrsordnung, ne? Oder ist die irgendjemand unbekannt? Ab und zu kommt mal so ein Zettel, ne, nach Hause und da steht dann, Sie haben gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Warum? Weil man es übertreten hat. Weil man zu schnell war oder über die rote Ampel fuhr. Manchmal hängen da noch so ein paar Würfelpunkte dran. Dann ist es besonders schlimm und besonders teuer. Also ich habe das lange nicht erlebt. Ich fahre ohne Punkten durch die Gegend, aber ich bin auch nicht der Langsamste, sag ich mal. Aber ich habe auch lange keinen Strafzettel mehr bekommen. Also ich versuche mich zu halten. 5 Minuten früher losfahren, das hilft schon, ne? Aber ich denke, der ein oder andere, der kriegt öfters mal so einen Brief nach Hause, ne? Müsst ihr jetzt euch nicht zu äußern. Aber ihr kennt es, ne? Es ist ein Gesetz und es gibt die Übertretung. Und jetzt stehen die Pharisäer da und sagen, okay, unser Niveau ist da. Wenn ihr das so einhaltet, wie wir sind, wie wir reden, wie wir denken, dann seid ihr gerecht. Nein, Jesus spielt in seiner Bergpredigt darauf an, dass der Mensch eingehen soll durch die enge und schmale Pforte und dass es ein Weg ist, den jeder gehen soll. Eben, wenn du deinen Mitmenschen richtig behandelst und wenn du das Gesetz einhältst, das Gesetz Gottes einhältst. Jesus wird auch in anderer Situation mal die Frage gestellt. In Matthäus 22 sehen wir das. Das ist einfach so eine Frage im Volk war. Und es ist auch so eine Frage, die heute noch aktuell ist. Wann bin ich gerecht? Bin ich überhaupt gerecht? Matthäus 22, Vers 35, folgende. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, fragte ihn, um ihn zu versuchen, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wenn du das einhältst, Gott lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten, dann bist du gerecht. Wie soll das gehen? Jesus, wie kommen wir zu dieser Erfüllung, dass wir wirklich in Gerechtigkeit leben? Jesus stellte sich auch hin und sagte in diesem Zusammenhang, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und da ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jesus ist gekommen, um es zu erfüllen. Und es gibt eine Voraussetzung, überhaupt auf dem richtigen Weg zu gehen, um dass du deinen Lebensweg richtig einschlägst, dass du deinen Lebensweg richtig gehst. Und ich möchte diese Voraussetzung kurz lesen. Diese Voraussetzung steht in Römer 8, ab Vers 1. Ohne das kannst du gar nicht den richtigen schmalen Weg einschlagen. Also, Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aha, Paulus spricht hier nicht von zwei Wegen, aber er spricht von zwei Gesetzen. Das Gesetz des Lebens, des Geistes und das Gesetz der Sünde und des Todes. Ich habe es vorhin schon gesagt, Gesetze bestimmen unser Leben. Auch das bürgerliche Gesetzbuch. Ja, wenn du dein Haus einen Meter auf das Nachbarsgrundstück baust, dann kriegst du auch Post nach Hause, ne? Und dann musst du aber irgendwo vorladen, dann musst du nicht eine Strafe zahlen, dann geht's richtig an Verhandlungen. Dann musst du vor einen Richter und es geht weiter. Und so gibt's viel. Ich glaube, Deutschland hat die größte Streitrate auch weltweit. Die Deutschen sind ziemliche Gesetzeshüter, ne? Ich habe es gehört, in anderen Ländern, da steckst du einfach deine Grenze ab, da machst du einen Flock hin und da einen Flock und ziehst einen Zaun. Und bei uns geht es um Zentimeter, ne? Wenn du da einen Zentimeter drüber bist, dann kriegst du gleich Post nach Hause und hast Ärger mit deinem Nachbarn. Das wollen wir uns natürlich nicht wünschen. Deswegen halten wir uns an das Gesetz, ne? Gesetze bestimmen unser Leben. Und Paulus meint aber andere Gesetze. Es geht hier um eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Zwei Gesetze, die sich gegenseitig aufhebeln. Er sagt, entweder gehst du den einen Weg oder den anderen, mit anderen Worten. So wie Jesus das sagt, es gibt nur zwei Wege. Und der eine Weg, der ist eng und schmal. Und Paulus sagt, hier gibt es zwei Gesetze. Und eins hebelt das andere auf. Wenn das eine Gesetz für dich in rechtskräftig wird, dann ist das andere nichtig. Und was meint Paulus hier? Paulus redet hier über Gerechtigkeit. Er sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Mensch ist gefallen. Wir lesen das, er ist ein Sklave der Sünde. Er kann eigentlich gar nicht anders als sündigen, wenn er unter diesem Gesetz lebt, der Sünde und des Todes. Aber was ist die frohe Botschaft und was ist der Römerbrief? Er ist eigentlich das Evangelium, es reicht eigentlich, wenn wir jetzt irgendwo im Urwald wären und Kirikiri wären und dieses Kapitel wäre übersetzt worden, Römer 8, reicht es eigentlich, um in die Gerechtigkeit Gottes einzugehen. Ja, ich glaube, dass die Isolde das als erstes übersetzt hat. Keine Verdammnis. Denn, was steht da weiter? Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und das ist die gute Botschaft. Ja, er hat es nicht bei diesen beiden Gesetzen gelassen, Gott, und hat gesagt, okay, das ist das Gesetz des Todes und das ist des Lebens. Nein, die Lösung ist Jesus. Die Lösung ist Jesus. Er ist gekommen, um ja, dieses Gesetz außer Kraft zu hebeln in deinem Leben. Er möchte das in deinem Leben außer Kraft hebeln, wenn du unter diesem falschen Gesetz noch lebst, der Sünde und des Todes. Und aus dem Blickwinkel des Gesetzes ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja? Wann hast du das letzte Mal Schlechtes in deinem Herzen gedacht? Vielleicht sogar gegen deine Schwester oder deinen Bruder. Zack, übertreten. Ja, wann hast du angefangen, Gott richtig zu lieben? Das können wir nicht von uns produzieren. Und deswegen schreibt Paulus das auch in Römer 8 und erwähnt über 20 Mal das Wort, der Heilige Geist es ist, der das macht in euch. Und das haben wir auch zur Einleitung gehört. Der Heilige Geist möchte in deinem Leben wirksam sein. Der Heilige Geist möchte dir den Arm um die Schulter legen. Der Heilige Geist möchte an deinem Herzen rumoperieren. Und nicht du selbst oder andere. Jesus ist gekommen, diesem Desaster ein Ende zu machen. Dass wir es nicht aus eigener Kraft können. Und Jesus bietet uns dieses Gesetz an, das Gesetz des Geistes und des Lebens. Jesus bietet dir eine neue Gesetzmäßigkeit an, die Gesetzmäßigkeit des Heiligen Geistes, dass du aus diesen Quellen trinkst, aus dieser Quelle trinkst, vom Heiligen Geist. Und das müssen wir lernen. Das ist ein Weg, der, wie ich es am Anfang sagte, der ist eng und er ist schmal und er ist steinig. Und das ist schwierig, weil unser Fleisch das immer wieder aufbegehrt und sagt, ich will das aus eigener Kraft, ich will selber meinen Lebensweg bestimmen. Aber du kannst dich entscheiden für das Gesetz des Geistes in deinem Leben. Und wie geht das? Wie können wir das machen? Wie können wir das praktisch machen? Erstmal müssen wir das annehmen, dass wir Sünder sind, dass wir unter diesem Gesetz leben, der Sünde und des Todes. Und das ist der Start überhaupt. Die Voraussetzung, um in dieses Leben einzugehen. Ja, Jesus, du hast das für mich vollbracht. Du hast dich da am Kreuz hingehängt. Und dein Blut ist geflossen, damit ich frei werde von dieser Gesetzmäßigkeit, die in meinem Leben wirksam wird, die mir eigentlich auch den Tod bedeutet. Jesus bietet dir seine Gesetzmäßigkeit an, des Lebens, des Heiligen Geistes. Und da möchte Gott, dass wir kapitulieren. Kapitulieren ist da so ein Stichwort. Oder wir haben es letzten Sonntag gehört, loslassen. Dass wir loslassen unsere eigenen Wege, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Gedanken. Und das müssen wir jeden Tag wieder neu. Jesus hat hier zu seinen Jüngern gesprochen, zu seinen Nachfolgern. Die Bergpredigt war nicht in erster Linie evangelistische Vorherrschaft nach Jerusalem. Und jetzt geht's los, jetzt nehmen wir das Volk ein und so. Er redet hier auch zu seinen Leuten. Ich denke, dass da schon Gläubige dabei waren. Und das macht uns irgendwo Schmerzen, ja? Wir denken, Mensch, eng ist die Pforte, schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nehmen wir mal dieses Bild weg aus unseren Gedanken. Dass es dann nur darum geht, wer geht in die Hölle und wer kommt in den Himmel. Sondern wir sind gefragt, wie bestimmen wir unser Christenleben? Wie bestimmst du deinen Lebensweg? Lässt du wirklich den Heiligen Geist an dein Herz ran, an dein Leben ran? Gott möchte, dass wir kapitulieren und das ist der Anfang. Loslassen. Schlage den Weg Gottes für dein Leben an, diesen Lebensweg. Ich würde diese Predigt auch umbenennen. Ich würde sagen, nicht wie der Xavier Naidu, ich würde sagen, dieser Weg wird ein leichter sein. Er sagt, es wird ein leichter sein. Aber nicht, wenn du aus deiner eigenen Kraft lebst. Dieser Weg wird ein leichter sein. So wie ein Blindenhund. Habt ihr schon mal einen Blindenhund gesehen, so in der Straße? Oder ich habe schon mal in der Ausbildung gesehen. Wir waren auf dem Hundeplatz und wurde ein Blindenhund ausgebildet. Das ist fantastisch, wie dressiert und wie genau diese Hunde jemanden Blinden führen, der wirklich angewiesen ist, der stolpern würde über jeden Stein, über jede Wurzel, über jedes Hindernis. Jede Laterne, jeder Pfahl, der so in der Stadt einfach dasteht, das ist für uns selbstverständlich, aber ein Blinder sieht das nicht. Und nun gibt es diese dressierten Hunde, die wirklich dann dem Blinden helfen. Und genauso müssen wir auch sein. Wir müssen in diese Situation sein und reinkommen und sagen, okay, wir kapitulieren, wir sind blind, Gott. Wir sehen den Weg nicht. Wir sehen nicht, wo es weitergeht. Wir sehen nicht, was du vorhast. Aber ich lasse mich auf diesen Weg ein. Ich vertraue dir. Und da ist die Entscheidung, welchen Weg gehst du? Gehst du den breiten? Gehst du das, was die Masse so macht? Gehst du das Vorgetrampelte, das Feste? Das, was so jeder machen würde? Oder wenn Gott dich ruft oder dir was anderes sagt, gehst du den schmalen Weg? Sagst du, ich kapituliere, ich bin blind, ich brauche dich, Heiliger Geist. Jesus möchte mit seinem Geist einkehren bei dir und du sollst den Lebensweg aus seiner Kraft gehen. Ja, es ist nicht automatisch vorgelegt, dieser Weg. Wir kommen immer wieder an Kreuzungen, an Knotenpunkte, an Bäume, die umgefallen sind, an Steine, an Stümpfe und da müssen wir uns entscheiden. Will ich noch weitergehen? Will ich diesen Weg gehen? Wir müssen immer wieder neu das Navi einstellen. Es reicht nicht, wenn du das einmal am Anfang machst und dann fährst du dem immer nach. Nein, du musst immer wieder neu dein Ziel neu eingeben. Ne? Sonst würde ich wahrscheinlich noch in Hamburg rumkreisen. Ne? Hab ich mal angefangen. Ne? Ich würde mich immer wieder nach Hamburg schicken. So, jetzt fahren Sie mal hier auf die A7. Ich will aber nach Emding. Ne? Nein, jeden Tag neu muss ich das einstellen und sagen, okay, da will ich jetzt hin. Und dann führt der Pfeil mich. Ne? Ich bin ja total abhängig vom Navi geworden. Karten lesen, weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und das musst du auch. Stecke dein Ziel jeden Tag neu. Willst du wirklich Gottes Weg gehen? Oder suchst du deinen eigenen Weg? Fragst du den Heiligen Geist nach Führung? Und das ist unser Problem, dass wir so ein Misstrauen haben. Das haben wir irgendwo mit angeboren. Das haben wir uns antrainiert. Das ist gegen unser Fleisch, zu sagen, Gott, ich bin blind. Du hast den besten Weg, ich vertraue dir. Weil dann kommen die Umstände, dann kommen Krankheiten, dann kommen Sorgen, dann kommen Nöte oder finanzielle Geschichten. Und dann sagen wir, ja Gott, wo bist du denn jetzt? Und das müssen wir ablegen. Das müssen wir wirklich, dieses Vertrauensdefizit, das müssen wir ablegen, abtrainieren. Paulus hat ja mal gesagt, er hat das neue Leben so angezogen. Ja, er legt das Alte ab und das Neue, das zieht er an. Und das müssen wir auch, diesen schmalen Weg, uns immer wirklich antrainieren, aneignen. Wirklich mit dem Heiligen Geist zusammenlaufen. Wir, meine Frau und ich, haben wirklich schon viele Lebensführungen erlebt, wo wir wirklich an Kreuzungen kamen, wo wir nicht wussten, wie geht's weiter. Was ist der nächste Schritt? Und Gott hat uns geführt. Wir kamen wirklich an diese Knotenpunkte, wo wir unser Navi neu eingestellt haben oder einstellen mussten. Ja, wir sind in Emding losgegangen nach Kiel, haben dann unsere Familie gegründet, sind nach 13 Jahren wieder hier runtergegangen, haben Haus verkauft, haben Arbeitsplätze verlassen. Auch hier mussten wir uns erstmal zurechtfinden und haben aber gebetet und haben den Heiligen Geist mit auf den Weg genommen. Haben gesagt, Herr, führe du uns, leite du uns. Und das haben wir zusammen gemacht und das ist auch wirklich ein Tipp als Einheit, als Ehe. Macht es zusammen. Fragt den Heiligen Geist zusammen. Wie ist der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Herausforderung, es ist nicht der easygoing Weg. Es ist alles leicht und locker und boah, ich nehme da links und rechts mal was ein, so ein Sonnenscheinweg, ja, einmal mit dem Herrn und dann jeden Tag Sonnenschein, wie so, ja. Nein, das ist eine Herausforderung. Da wirst du herausgefordert, wenn du dich für viele Kinder entscheidest heutzutage. Das kostet Geld und Gott hat sich immer dazugestellt, muss ich sagen. Siehst du das? Wenn du das brauchst, dann kriegst du auch ein größeres Auto. Weil das sind unsere Beklemmungen wieder, wo wir sagen, oh, wenn ich jetzt ein viertes Kind habe, dann brauche ich einen größeren Wagen, dann reicht das Haus, die Wohnung nicht mehr. Dann, ja, was wird mit der Schule? Und wisst ihr was? Gott hat sich dazugestellt. Ich habe mir ein Bild ausgedruckt Ja, es war so, als ich Gott den Heiligen Geist gefragt habe, was wünschst du dir? Hat er zu mir gesagt, ne, was wünschst du dir? Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich mich echt für ein Kind entscheide, noch für ein viertes, das war echt so ein Ring, ne? Dann wünsche ich mir echt ein schönes Auto. Echt ein Auto. Wir hatten einen Golf 3, war auch okay, fuhr auch wunderbar, aber es war zu eng. Für vier kleine Stumpen in Reihe, ne? Und dann bin ich auf die VW-Internetseite und habe mir so einen silbernen Multivan ausgedruckt mit Leichtmetallfelgen. Hab gedacht, es ist ein unerreichbares Ziel. Aber Gott, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, weil du mir irgendwie gesagt hast, was wünschst du dir? Ja. Und dann war immer so mein Horror, Gott, kein Mitsubishi-Bus mit bunten Gardinen. Das war so für mich der Albtraum, ja. Der erstmal viel Benzin verbraucht hat, weil es ihn kaum in Diesel gab. Aber das war so das, was vor Augen war. Das war das, was möglich war. Das war das, was wir uns zusammengespart hatten. Und wenn ihr da auf den Parkplatz schaut, dann seht ihr, ob sich der Traum in Erfüllung gesetzt hat, ja, oder ob der Traum in Erfüllung gekommen ist. Es war wirklich so. Das Kind war da und das Auto war da und es gab auch nur das eine Auto in ganz Kiel zu einem relativ günstigen Preis. Ja, wie sieht er aus? Silber, jetzt mit Winterreifen, aber mit Leichtmetallfelgen, ja? Ich möchte kein Wohlstandsevangelium verkündigen, aber ich weiß, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Und er uns auch herausfordert. Wir unsere Begrenzung haben und sagen, okay, Gott, das ist möglich. Aber vielleicht sagt Gott, was wünschst du dir? Was wünschst du dir, dass ich tun soll? Er hat es immer gesagt. Ein Kranker, ein Blinder kam, er wollte das immer hören. Versteht ihr? Wir denken immer, ja, Gott weiß ja schon, was ich brauche. Aber er ist ja so persönlich, er möchte das ja hören. Er möchte das ja hören, was seine Kinder sich wünschen. Denk da mal drüber nach, ja? Setz mal deine Begrenzungen, pack die mal zur Seite. Pack die mal auf den breiten Weg und sag, okay, Gott, ich möchte diesen schmalen Weg gehen. Der Herausforderung des Glaubens. Und wenn wir nach den Wegen Gottes fragen, dann wollen wir auch mit ihm gehen, ja? Und wie ist Gottes Weg beschrieben? Steil, holprig, Bäume umgekippt. Das ist so. Das ist dieser Weg. Und eine Bibelstelle, die mir immer wieder geholfen hat, ist, auf diesem Weg zu bleiben, diesen Weg weiterzugehen. Ja? Ich weiß, irgendwann führt er in die Ewigkeit. Irgendwann werde ich da sein und es wird unzählbar sein. Aber eine Bibelstelle, die mir geholfen hat, immer wieder in diesen Herausforderungen, ist Jesaja 55. Da steht, denn meine Gedanken, ab Vers 8, sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das musste ich immer wieder wirklich für mich erkennen. Auch jetzt beim Hausverkauf und Hausbau wieder. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber Gott hat durchgetragen. Gott hat sich dazugestellt. Auf einmal waren Leute da, die haben mit angepackt. Auf einmal waren Finanzen da. Und trotzdem ist es eine Herausforderung. Es ist nicht alles easy going, aber Gott stellt sich dazu. Und er macht das auch extra, diese Herausforderung, damit ich an ihm dranbleibe, damit ich diesen Weg nicht aus den Augen verliere. Das ist einfach. Das ist alles so nach dem rationalen Verstand zu gehen. Das ist einfach. Das ist breit. Das ist locker. Aber Gott möchte dich herausfordern. Vielleicht hast du ein anderes Thema. Vielleicht hast du 30.000 Euro liegen und sagst, ein Bus ist für mich kein Problem. Aber du hast andere Steine, andere Hindernisse, die dir den Weg schwer machen. Und da möchte Gott dich führen. Er möchte da dich begleiten. Loslassen. Das haben wir so gehört, so spontan letzten Sonntag. Ne? Aber gut, und genau das. Es ist auch so das, was in meinem Herzen war, loslassen. Echt, ich muss es loslassen. Ich muss meine Arbeit loslassen. Ich muss meine Berufung loslassen. Ich muss es loslassen. Ich muss kapitulieren und sagen, Herr, ich bin blind. Führe du mich. Ein Beispiel muss ich uns noch einfach so mitgeben. Abraham ist ein so geniales Beispiel in diesem Bezug. Abraham, mit 100 Jahren kriegt er seinen verheißenen Sohn. Ja? Ich weiß nicht, wann er die Verheißung genau bekommen hat. Da habe ich jetzt nicht nachgeforscht oder geguckt, aber ich denke, dass es nicht 2 Jahre vorher war, sondern vielleicht mit 50, mit 40. Vielleicht weiß es jetzt jemand, aber ich glaube, es ging mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis wirklich die Verheißung eingetroffen ist. Und was macht er dann? Was sagt Gott dann? Wie prüft Gott ihn dann? Ja? Ich lese mal ganz kurz vor ab 1. Mose 21, erstmal so diese Berufung. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hat, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak. Und so weiter. Also da tritt wirklich die Verheißung ein, die er Jahrzehnte vorher bekommen hat. Und was soll er dann machen? Wir lesen dann weiter. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham, im Kapitel 22. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe mit ihm hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Und so weiter. Ja. Das war ein steiler Weg, das war ein schmaler Weg, das war ein enger Weg, den Abraham gehen musste. Erstmal diese Verheißung, die Unfruchtbarkeit von Sarah, dann hat er so ein paar eigene Wege gegangen, so ein paar, die so rational möglich waren, ne, mit seiner Magd und so. Er dachte, ja, okay, dann ist das die Verheißung. Aber nein, Gott hatte gesagt, Sarah wird diesen verheißenen Sohn bekommen. Und er musste das immer wieder loslassen. Und er versucht es, denke ich, immer wieder mit Sarah das hinzukriegen. Aber es hatte nie geklappt, über Jahrzehnte. Und dann war der Sohn geboren. Und dann sagt er noch, opfer ihn, lass ihn los. Kapituliere und sag, okay, Gott, ich verlasse mich ganz auf dich. Ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Du hast andere Wege, du hast andere Gedanken. Was machen wir? Wollen wir nicht oft Gott so den Weg erklären, den er mit uns gehen soll? Wer hat Kinder unter 6 Jahren? Hast du deinem Kind schon mal erklärt, wie der Verbrennungsmotor funktioniert? Meinst du, er versteht das? Ich glaube, wir verstehen das selber nicht, wenn wir nicht aus dieser Mechanik kommen, ne? Vielleicht nur so ansatzweise. Das Kind mit unter 6 Jahren wird das nicht begreifen und wir haben auch unsere Probleme wahrscheinlich damit, ne? Gott wird uns auch nicht alles mitteilen. Was machen wir denn oft? Wir wollen doch Gott erklären, wie der Motor zu funktionieren hat. Hey Leute, er ist der Schöpfer des Universums. Und da ist jedes Detail so durchdacht, dass Forscher und Professoren an ihrer Grenze stehen und sagen, hey, wir wissen es nicht, es muss einen Schöpfer geben. Und dann wollen wir Gott erklären, wie er unseren Lebensweg zu gestalten hat. Wir sagen das oft, Herr, zeig mir den Weg, aber wenn es dann dran ist, wenn es dann steil wird, wenn es dann schmal wird, dann kapitulieren wir so, dass wir uns ins Loch verkriechen, in die Höhle. Jetzt ist doch die große Frage, wie kommen wir da zusammen? Wie kommt Mann und Frau mit Gott zusammen? Und wie kommen wir auf einen Nenner? Lasse los, das ist die einzigste Antwort. Lasse los, kapituliere. Ich habe es auch schon gesagt. Und sag Ja zu Gottes Führung. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, sagt Sprüche 3. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Der wird das raus, die Stumpen und die Bäume wird er wegräumen für dich. Und du darfst diesen Weg gehen. Dieser Weg wird ein einfacher sein, weil du es nicht selber gehen musst. Frag dich einfach mal, ja? Ich glaube, der Heilige Geist ist heute Morgen da und frag dich auch, wo möchtest du kapitulieren? Wo möchtest du loslassen? Welcher Weg gehst du, der breit ist? Ich möchte dich eigentlich auf den schmalen Weg bringen. Der Weg des Glaubens, des Vertrauens, der Herausforderung, aber ein Weg, der leicht wird. Und der sich lohnt. Ich möchte einfach noch mit uns beten. Frag dich einfach jetzt. Ich möchte noch eine kurze Gebetszeit. Wir werden auch noch ein Lied hören, was das so auf den Punkt bringt. Es ist ein englisches Lied, das heißt I Surrender. Das heißt, ich kapituliere. Ich lasse los. Ich gebe auf. Ich gebe meinen eigenen Weg auf. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir, weil du echt würdig bist, Herr, dass wir vor dich treten und sagen, Herr, wir wollen deinen Weg gehen. Und wenn du uns deinen Weg zeigst, dann wollen wir ihn auch weitergehen, Herr. Wir wollen sagen, wir sind blind, Herr. Wir brauchen deine Führung, Heiliger Geist. Denn du bist der Geist, der uns wirklich erlöst und uns hineinbringt in diese Gotteskindschaft, in diese Beziehung mit dem Vater. Und Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du in jedem Herzen hier wirkst heute Morgen. Und dass du kommst, Herr, und wie wir das am Anfang schon gehört haben, dass du dabei bist, Herr, Sand rauszunehmen, Sand aus dem Getriebe zu holen. Und dass du kommst mit deinem heilenden Öl, mit deiner heilenden Salbung, Herr, auf jedes Herz hier heute Morgen, Herr. Und wir kommen zu dir und sagen, Herr, wir wollen deinen Weg gehen. Wir sind blind, wir kapitulieren, wir lassen das los, was wir bis hierher an festen Vorstellungen hatten, Herr, wie es zu gehen hat. Und wenn der Heilige Geist dich so den Finger, ich glaube auch, dass er den Finger so an deinen Punkt gibt heute Morgen, an den Punkt tippt, dass er dich auf die Schulter tippt und sagt, hey, gib mir doch diese eigene Vorstellung, wie es zu gehen hat, deine Erklärung, wie der Weg zu laufen hat. Gib mir das doch heute Morgen ganz neu. Ich möchte dich führen. Egal, ob du am Anfang bist, ob du im Greisenalter bist, im hohen Alter. Immer wieder neu, deinen Weg gehen, Jesus. Und lass uns einfach noch diese Zeit nehmen, lass uns dieses Lied jetzt einfach mal hören. I surrender. Ich lasse los, ich kapituliere. Sag das in deinem Herzen. Mach das mit deinem lebendigen Gott auf. Heute Morgen ist deine Chance. Ich möchte mal fragen, wer ist trocken? Das ist auch so ein Impuls, wer ist trocken? Wer möchte wirklich Heiligen Geist heute Morgen? Wer möchte, dass es wirklich, dass du gefüllt bist und dass es auch reicht für andere? Ich glaube, dass der Heilige Geist es wirklich machen möchte in unserer Mitte, dass er dich füllen möchte, dass du ja, voller Glaubenskraft, voller Ruhe, voller Frieden wirst und dass es auch reicht für andere, dass du das weitergeben kannst.